ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Handlungswillig und handlungsfähig sei die Bundesregierung. Das wollte der Kanzler heute mal klarstellen. Damit nicht wieder der Eindruck entsteht, in der schwarz-roten Koalition herrschen nur Chaos und Streit. Stattdessen ging es heute darum, Historisches, wie es der Kanzler nannte, zu präsentieren. Dafür trat Merz zusammen mit Gesundheitsministerin Wagen auf die Bühne. Mit historisch meint er die Gesundheitsreform, auf die sich das Kabinett nach langem Ringen einigen konnte und die im Bundestag wohl noch für Diskussionen sorgen wird. Wie genau der Reformplan aussieht und was er für die gesetzlich Versicherten bedeutet, Judith Müllender.
Wer arbeitet im Gesundheitsbereich?
Einige. Bürgerdialog in Hörsel in Thüringen. Die Gesundheitsministerin wird erwartet und muss viele Fachfragen beantworten. Aber erst einmal eine persönliche Frage.
Wie geht's Ihnen? Was für eine Stimmung sind Sie so?
Ja, vor 24 Stunden war ich mir noch gar nicht so ganz sicher, wie der Tag heute läuft. Insofern bin ich jetzt froh, erleichtert, dass wir das Gesetz im Kabinett beschlossen haben.
Und so sieht der Gesetzentwurf aus. Die Kassenbeiträge sollen nicht weiter steigen, stabil bleiben, teurer wird es für die Versicherten trotzdem. Die Reform sieht unter anderem vor, dass die Zuzahlungen für Medikamente steigen auf 7,50 Euro bis maximal 15 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze wird um 300 Euro erhöht auf etwas mehr als 6.100 Euro im Monat. Und die kostenlose Mitversicherung von Ehe- und Lebenspartnern wird eingeschränkt. Erhalten bleibt sie für Eltern, die Kinder unter 7 Jahre oder Kinder mit Behinderungen haben, für Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen und Rentnern. Und das ist nicht alles. Die Zuschüsse zum Zahnersatz sollen gesenkt, homöopathische Leistungen gestrichen werden. Und die Hautkrebsvorsorge kommt auf den Prüfstand.
Wir haben jetzt ein ausgeglichenes Paket beschlossen, das alle Beteiligten mit einbezieht. Es gilt der Grundsatz, niemand wird ausgenommen und alle müssen ihren Beitrag leisten.
Denn auch bei Kliniken und bei Ärzten wird gespart. Hier sollen unter anderem Zusatzvergütungen abgeschafft werden, zum Beispiel für offene Sprechstunden. Das Pflegebudget in Kliniken wird gedeckelt und auch die Pharmaindustrie soll ihren Beitrag leisten. Medikamente, die häufig verschrieben werden, sollen preiswerter werden. Der Kanzler ist zufrieden und lobt die Gesundheitsministerin.
Sie hat mit sehr viel Mut, mit Augenmaß, mit Ehrlichkeit, mit Empathie eine Reform vorgelegt, die beispielhaft ist für all die großen Reformen, die wir in der Koalition noch leisten wollen.
Mit dieser Reform gar nicht zufrieden, die gesetzlichen Krankenkassen. Die Zuschüsse des Bundes werden nämlich gekürzt, dafür die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger ab 2027 aus Steuermitteln bezahlt, zumindest teilweise. 450 Millionen im Jahr soll die Zuckerabgabe bringen, ab 2028 auf gesüßte Getränke. Das Geld ist für Präventionsmaßnahmen gedacht. Zurück beim Bürgerdialog in Thüringen. 2 Stunden lang hat die Gesundheitsministerin hier Rede und Antwort gestanden. Ein langer Tag.
Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, laut Regierung nur der Startpunkt für eine Reihe von Reformen, die flott auf den Weg gebracht werden sollen. Und am Ende hängt alles mit allem zusammen. Vor allem mit dem Haushalt, also dem Finanzplan des Bundes, für den der Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil zuständig ist und den er heute mit Blick aufs kommende Jahr vorgestellt hat. Einnahmen, Ausgaben, Abgaben, Schulden, Spielräume und Sparzwänge, das ist ein Aufgabenbereich, um den ihn viele in weltwirtschaftlich unvorhersehbaren Zeiten kaum beneiden dürften. Klingbeils Berechnungen für die Zukunft, viele Zahlen und viele Fragezeichen. Philipp Kunschner.
Ein zufriedenes Lächeln beim Finanzminister, unterm Arm sein milliardenschwerer Fahrplan für das kommende Jahr und auf die Schulter ein Klaps vom Kanzler. Betonte Einigkeit, nachdem Klingbeil zuletzt über lautstarken Streit berichtete. Am Morgen beschließt das Kabinett die Eckpunkte für den Haushalt, eine erste Stabilisierung, wohl auch für die Regierung.
Ich will auch noch mal klarstellen, ich brülle niemanden an. Wir haben natürlich auch hin und wieder Diskussionen, auch streitige Diskussionen. Aber Sie sehen an dem Beispiel des heutigen Tages, dass wir handlungswillig und handlungsfähig sind.
So plant Klingbeil. Der Bundeshaushalt steigt auf mehr als 540 Milliarden Euro. Die größten Posten, die Sozialausgaben, erstmals mehr als 200 Milliarden. Und für die Verteidigung sind fast 106 Milliarden vorgesehen, was der Finanzminister so erklärt.
Wenn man sagt, wir wollen uns gegen Putin verteidigen können, dann zieht das als Konsequenz hinter sich, dass wir diese Ausgaben auch machen müssen, dass wir unsere Bundeswehr stark machen müssen. Das ist übrigens auch ein wichtiges Versprechen an die junge Generation, dass wir denen sagen, ihr könnt hier in Freiheit leben.
Milliarden sollen außerdem in die Infrastruktur fließen. Klingbeil spricht von Rekordinvestitionen, aber mit Hilfe neuer Schulden. Die Opposition erzürnt.
Dieser Haushaltsentwurf ist ein Offenbarungseid. Die Bundesregierung plant mit 196,5 Milliarden Euro neue Schulden. Damit wird fast jeder dritte Euro aus dem Bundeshaushalt und den Sondervermögen aus Schulden finanziert.
Schulden, die über die nächsten Jahre noch weiter steigen sollen und damit auch die Zinslast, sagt die Linke und kritisiert.
Das größte Problem ist, dass es auf der einen Seite, nämlich beim Thema Rüstung, gilt whatever it takes. Es gibt überhaupt keine Grenzen. Dafür werden die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse gebeten, bei Gesundheit, bei Rente, bei anderen sozialen Maßnahmen. Und das ist inakzeptabel.
Im Finanzplan bis 2030 drohen außerdem immer größere Haushaltslücken von bis zu 60 Milliarden Euro. Helfen sollen neue Einnahmen, eine Plastikabgabe, höhere Steuern auf Alkohol und Tabak, verschärfte Bekämpfung von Steuerkriminalität und eine Besteuerung von Kryptowährungen. Außerdem gelten strenge Sparvorgaben für jedes Ministerium. Die Union sieht hier noch Spielraum.
Es gibt zum Beispiel den großen Bereich der Finanzhilfen, das sind die ganzen Förderprogramme des Bundes. Die sind allein in den letzten 7 Jahren von 8 Milliarden auf jetzt fast 60 Milliarden angewachsen. Und da muss man wirklich mal die Frage stellen, werden wirklich alle diese Gelder zielgenau und auch wirklich effizient ausgegeben?
Wo gespart werden kann, das müssen jetzt die Ministerien dem Finanzminister beantworten. Die Diskussionen über Kürzungen und Einsparungen haben gerade erst begonnen.
Wie weit die Haushaltsplanungen tragen und welchen Eindruck die Arbeit der Koalition auf ihn macht, das konnte ich früher am Tag den Vizekanzler und Finanzminister fragen. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
So, wir hören heute, es gibt höhere Ausgaben und mehr Schulden. Mehr Schulden bedeuten mehr Zinsen und mehr Zinsen bedeuten immer weniger Spielräume, die eine Bundesregierung vor allem auch in zukünftigen Jahren hat. Wie sehr setzen Sie auf das Prinzip Hoffnung, dass das wohl alles gut geht bis 2030?
Das geht nicht um das Prinzip Hoffnung, sondern es geht darum, dass wir die Dinge tun, die wir in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben. Wir bringen das Sondervermögen jetzt sehr konkret auf den Weg, wo es darum geht, in die Modernisierung unseres Landes zu investieren, also in Schulen, in Straßen, in Brücken, in Digitalisierung, in den Klimaschutz. Und das Zweite, und das ist der weitaus größte Posten im Haushalt, und natürlich sind das dann Schulden und auch Zinsausgaben. Wir stellen unser Land so auf, dass wir Sicherheit garantieren können. Wir sehen die Bedrohung durch Wladimir Putin. Wir müssen uns stark machen. Wir müssen aufholen, was bei der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart wurde. Und deswegen machen wir sehr konkret, was wir in den letzten Jahren gesagt haben. Wir wollen unser Land schützen, wir wollen unser Land modernisieren. Das kostet Geld und das findet sich in diesem Haushalt wieder.
Mhm. Herr Klingbeil, die Eckpunkte sind heute klar geworden. Wie die genau unterfüttert werden, das ist heute noch nicht so ganz klar geworden. Aber Sie sagen es gerade, die beiden größten Haushaltsposten sind Sozialpolitik und Verteidigung. Der Kanzler hat über Olaf Scholz und dessen Aussage, er wolle die Sicherheitspolitik nicht gegen die Sozialpolitik ausspielen, gesagt, dass so Merz können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Können wir uns das nicht mehr leisten? Hat Merz recht?
Also erstmal ist klar, wir machen alles. Wir investieren in die Zukunft des Landes. Aber wir bringen auch Strukturreformen auf den Weg. Heute beispielsweise im Bereich des Gesundheitssystems. Und natürlich wird auch konsolidiert. Es wird eingespart. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen auch aufgefordert. Da sind sie auch Gott sei Dank alle nachgekommen, dass in den einzelnen Ressorts gespart wird. Aber ich will Ihnen schon sagen, heute ist mit den Eckwerten noch klar geworden, was jede Ministerin und jeder Minister zu bringen hat. Wer in seinem Bereich wie viel Milliarden einzusparen hat. Also heute sind die Leitplanken verabschiedet worden im Kabinett und da kommt auch niemand mehr hinter zurück. Also wir wissen jetzt, wie das Geld eingespart wird und das Ganze wird jetzt auf der Strecke zum Juli, wo wir dann den Haushalt im Kabinett verabschieden werden, muss es jetzt von den einzelnen Ministern dingfest gemacht werden.
Ist ein wirklich straffes Programm. War noch nicht ganz die Antwort auf meine Frage, ob der Kanzler recht hat mit diesem, wir können uns das beides zu gleichen Teilen nicht mehr leisten.
Wir haben ja sehr bewusst entschieden, dass wir mit der Bereichsausnahme sehr technisch, aber die Verteidigungsfinanzierung und die Milliarden, die wir jetzt für unsere Sicherheit ausgeben, dass wir sie rausnehmen aus dem regulären Haushalt. Das ist die Grundgesetzänderung, die wir am Anfang der Legislatur auf den Weg gebracht haben. Insofern gibt es dieses Konkurrenzverhältnis zwischen Ausgaben, einem funktionierenden Sozialstaat und Verteidigungsausgaben. Das gibt es nicht. Diesen Widerspruch würde ich auch nicht aufmachen. Aber wir müssen von uns heraus ein Interesse daran haben, dass wir die sozialen Sicherungssysteme, Gesundheit, Pflege, Rente, dass wir alle diese Systeme auch modernisieren. Da ist zu lange nichts gemacht worden und wir wollen ein modernes Land sein und deswegen gehen wir doch ran.
Wir wollen nicht nur über Zahlen reden, die zum Teil so ganz konkret ja auch noch gar nicht feststehen, sondern auch über die Koalition. Es gibt die Sehnsucht nach CDU pur, auch die SPD ringt um ihr Profil, die Vorstellungen gehen teilweise extrem auseinander. Das bekommen wir auch in der Außenwelt ja jetzt immer wieder mit. Wie sicher sind Sie, dass Sie bei all diesen brenzligen Fragen, die Sie jetzt auch noch zu beantworten haben, auch im Parlament, zur Gesundheit, zum Haushalt, zur Einkommensteuer, dass Sie da immer wieder zusammenkommen werden?
Das haben wir gezeigt im ersten Jahr. Natürlich, da ist manchmal zu viel öffentlicher Streit. Ich würde auch gerne darauf verzichten. Das prägt auch das Bild über diese Koalition. Aber wenn Sie sich angucken, wie viele Gesetze wir auf den Weg gebracht haben, ich habe gerade ein paar Punkte genannt, das Sondervermögen und andere Dinge, dann ist da ja was gelungen. Und trotzdem, natürlich muss es besser werden. Ich finde aber überhaupt nicht schlimm, wenn man am Anfang von Gesetzgebungsverfahren auseinander ist, unterschiedliche Positionen hat, auch mal mit Leidenschaft diskutiert wird. Wichtig ist, dass es am Ende Beschlüsse gibt.
Ja.
Und das will ich schon sagen, heute eine Reform im Gesundheitsbereich auf den Weg zu bringen, in kürzester Zeit und die Eckwerte für den Haushalt, wo wir immer gestartet sind mit einer Lücke von 34 Milliarden, wo viele gesagt haben, wie soll die eigentlich geschlossen werden, das heute auf den Weg zu bringen, das ist schon etwas, wo die Regierung in den letzten Wochen wirklich hart gearbeitet hat, auch Entscheidungen getroffen hat und das ist doch erstmal das, was unser Land braucht, eine Regierung, die handlungsfähig ist und das haben wir heute gezeigt.
Das gelingt ja auch durch die Aufnahme neuer Schulden. Das ist ja auch dadurch möglich. Mir geht es aber nochmal um dieses Miteinander. Wenn der Generalsekretär der CDU, Lindemann, einem SPD-Mann, dem Fraktionschef Mirsch, über ein mögliches Aussetzen der Schuldenbremse sagt, so ein Vorgehen sei Ausdruck politischer Faulheit, wenn viel zerredet wird, wenn es auch Brüllereien gibt, wie man hört, wie viel kann man einander verzeihen? Denn dass da diese Spannung da ist und nicht nur zu Beginn ein leidenschaftliches Diskutieren, ja klar, in einer Demokratie. Aber wo ist die rote Linie? Wo geht es für Sie nicht mehr weiter?
Also die rote Linie ist Investition, Strukturreform, Konsolidierung, das alles drei bringen wir auf den Weg. Und nochmal, es ist doch in Ordnung, dass in einer Demokratie jede Seite mit Leidenschaft für die eigenen Positionen kämpft. Mhm. Es gibt viele Länder, denen wünschen sich Menschen, dass sie demokratisch sich auseinandersetzen können und streiten können. Was für mich entscheidend ist, es muss am Ende Beschlüsse geben, es muss konkretes Handeln geben, es muss umgesetzt werden. Und das haben wir heute mit zwei wichtigen Bereichen im Kabinett gezeigt. Das wird jetzt im Parlament beraten. Und darauf fokussiere ich mich. Das ist das, wo ich mich auch in der Verantwortung sehe, als Finanzminister das Land voranzubringen. Und das passiert mit diesen Eckwerten.
Die Demokratie steht gerade besonders unter Druck. Das ist jedem und auch Ihnen natürlich besonders klar. Und umso sensibler werden die Grenzen natürlich verschoben, wenn es darum geht, wie sehr diskutiert man, wie sehr streitet man, wo ist eine Grenze vielleicht auch erreicht, wenn das Vertrauen nämlich verschwindet. Die Umfragewerte, vor allem die der SPD, sind mehr als mau und werden auch einfach nicht besser. Haben Sie in Teilen auch vielleicht unterschätzt, wie sehr das Vertrauen bröckelt?
Na, wir sehen doch, dass in der Bevölkerung und das in einem siebten Jahr hintereinander, in der wir uns in Krisensituationen befinden, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, jetzt die Auseinandersetzung militärisch auch im Iran, für die wir nichts können, die Donald Trump angefangen hat, aber die wir hier spüren und die was mit der Gesellschaft machen, alles das führt auch dazu, dass Politik vor schwierigen Entscheidungen steht, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung zunimmt. Nur meine Antwort ist, es wird ja nicht besser, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, Dinge auch zu ein- und das Land voranzubringen. Mhm. Und ich glaube auch darüber, kann man Vertrauen zurückgewinnen, indem wir kluge Entscheidungen treffen. Das haben wir heute bei Gesundheit, bei Haushalt getan. Und dieser Weg muss jetzt konsequent weitergehen. Ich verzichte gerne auf öffentlichen Streit, glaube auch, dass uns allen das gut tun würde. Aber die Entscheidung voranzutreiben, ist erstmal das Wichtige.
Vizekanzler Lars Klingbeil, ich danke sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Dass Krisen und Kriege wie der im Iran etwas machen mit der Gesellschaft, wie es Lars Klingbeil ausgedrückt hat, das zeigt sich hierzulande Tag für Tag in vielerlei Hinsicht. Die Unsicherheit wächst und auch die Inflationsrate, die im April auf 2,9% gestiegen ist. Die Folgen des Iran-Kriegs machen sich nicht mehr nur an der Zapfsäule bemerkbar. Laura Kloppenburg.
Eigentlich ideale Bedingungen fürs erste Mal Freibad in diesem Jahr. Frühsommerliche Temperaturen, ein langes Maiwochenende vor der Tür. Nur stehen vielerorts die Drehkreuze noch still. Auch in Tuttlingen am Bodensee haben sie den Saisonstart verschoben. Von Anfang auf Ende Mai, wegen der hohen Energiepreise.
Wir haben einfach die Thematik in den Abendstunden und in den Nachtstunden, dass da einfach die Temperatur ganz rapide nach unten geht und wir morgens einfach nicht mit unseren Anlagen es schaffen, ohne mit Gas dazu zu heizen, auf die gewünschten 23 Grad wieder zu kommen.
Fast die Hälfte der gesamten Jahresenergiekosten wären so allein im Monat Mai draufgegangen. Dann lieber auf wärmere Temperaturen warten, statt Eintrittspreise erhöhen zu müssen, auch wenn das viele enttäuscht.
Das ist natürlich blöd für die ganzen Menschen, aber irgendwie muss man ja irgendwie zurückstecken, das nützt ja nichts.
Auch für die Kinder. Ich denke, das ist ja die nächste Generation, die kommt. Und da muss man auch sagen, in welcher Zeit wachsen die auf. Das tut mir dann für die Kinder eigentlich am meisten leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
Freibad ist wichtig.
Die Folgen des Irankriegs, sie sind im Alltag der Menschen angekommen. Auch beim Einkaufen, Sorgenfalten mit Blick auf die Preise.
Diese kleinen Blaubeeren über 4 Euro.
Ich habe schon eine ganze Zeit das Gefühl, dass die Preise ständig nach oben gehen.
Dabei ist der Preisanstieg derzeit mit rund 1% gegenüber dem Vorjahr noch moderat.
Wir erwarten aber eine Welle, weil Artikel, die von weiter her kommen, die 500, 600 Kilometer unterwegs sind, egal ob es innerhalb von Deutschland ist oder von auch im Ausland, da werden dann die Benzinkosten einfach ausschlaggebend sein.
In den kommenden Wochen dürfte das dann spürbar werden. Experten erwarten rund 5% teurere Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr. Wer sich da lieber in die Ferne träumt, wird schnell von der Realität eingeholt. Gestiegene Kerosinpreise, veränderte Reiserouten durch die instabile Lage im Nahen Osten und eine hohe Nachfrage nach sicheren Alternativen treiben auch hier die Kosten hoch und schrecken Kunden ab.
Man merkt schon die Verunsicherung, die Vorsicht. Wir haben von vielen Gästen, wo wir einfach auch nachgehakt haben und gefragt haben, wie sieht's aus, Urlaubsplanung, die einfach sagen, also dieses Jahr werden wir wahrscheinlich keine Urlaubsreise machen.
Nach Pandemie und Ukraine-Krieg die dritte Krise, die Reisepläne durchkreuzt. Nicht jeder kann oder will da noch auf ruhigere Zeiten hoffen.
Ich nehme mit, was geht. Ja, 2 Reisen sind wir schon rausgegangen, wegen solche
Ereignissen,
danke. Und ein drittes oder viertes Ereignis lasse ich mir nicht mehr nehmen.
Also jetzt erst recht. Oder den Frühsommer im Kleinen genießen. Was der Sommer bringt, offen.
Tut die schwarz-rote Koalition in schwierigen Zeiten das Richtige, um den Menschen zu helfen und das Land in Schwung zu bringen? Darüber habe ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermeier gesprochen. Seit dem Frühjahr ist er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und er berät die Bundesregierung. Guten Abend, Herr Felbermeier.
Guten Abend.
Man sieht, viele Menschen sind verunsichert. Die Folgen des Irankriegs machen sich immer stärker im Alltag bemerkbar. Was raten Sie der Bundesregierung? Wie müsste sie handeln, um das Land gut zu führen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht zu gefährden?
Ich glaube, was jetzt fehlt, ist Zuversicht, ein gewisser Optimismus. Die Krisen sind da, aber sie sind nicht so existenziell. Und daher, glaube ich, wäre es ganz zentral, dass man einen Plan hat, dass man einen klaren Kurs vorlegen kann, zum Beispiel was die Kassenlage angeht, das Budget angeht, der glaubwürdig ist, sodass die Menschen sehen, es wird solide Wirtschaftspolitik gemacht. Da sind die Details gar nicht so wichtig, aber eine klare Ausrichtung, ein Fokus auf Sicherheit und Stabilität, das ist es, denke ich, was Zuversicht und Mut in der Bevölkerung wieder etwas stärken könnte.
Also als Berater der Politik würden Sie da sagen, das hat die Regierung heute richtig gut hinbekommen mit den Beschlüssen zu Gesundheitsreform und zum Haushalt? Ist da der klare Kurs, der Plan?
Ja, also teils würde ich sagen. Ich denke, was die Gesundheitsfrage angeht, die gesetzlichen Krankenkassen, da würde ich sagen, das ist in Ordnung. Da gibt es einen Fehlbetrag von 15 Milliarden in etwa. Der wird aufgefüllt mit krediblen Maßnahmen. Auch da vielleicht kann man sagen, nicht alles ist schon ausgereift und fertig, aber weil es im Parlament natürlich auch noch Anpassungen geben wird, aber das ist schon relativ präzise. Beim Haushalt würde ich das nicht sagen, da ist noch sehr, sehr viel offen. Es ist ein bisschen unklar, was denn nun konkret passieren soll. Von den 30 Milliarden etwas mehr, die da im Jahr 27 noch gefunden werden müssen, kann man vielleicht 8 mit ein bisschen Optimismus 11 oder 12 Milliarden schon benennen. Da weiß man, woher das kommen soll. Der Rest ist noch unklar. Und selbst bei der von mir genannten Summe, wenn man zum Beispiel an die Vorgabe an den Ministerien denkt, 1% einzusparen, ist ja noch überhaupt nicht sichtbar und überhaupt nicht klar, ob das überall geht, mit welchen Maßnahmen das geht. Und ich glaube, da fehlt natürlich schon ein bisschen das Detail. Und was man auch kritisieren muss, ein Einstieg in eine Steuerreform ist das jetzt nicht. Das ist ein bisschen sozusagen Notfallpolitik, um die Lücken zu schließen, aber eben nicht ein neuer großer Wurf, wie man zum Beispiel die Einkommensteuer so anpassen kann, dass der Mittelstandsbauch verschwindet. Das fehlt und das ist sozusagen zu bedauern, weil mit einer glaubwürdigen Reformagenda, glaube ich, könnte man schon in der Bevölkerung die Zuversicht in die Handlungsfähigkeit der Politik und in die Zukunft des deutschen Wirtschaftsstandorts besser festigen als mit einem solchen Notfallprogramm, das uns jetzt vorliegt.
Also vieles noch unklar. Es sind ja auch erstmal die Eckpunkte, aber wie die gefüttert und unterfüttert werden sollen, das wissen auch Sie noch nicht. Das ist interessant. Und Sie sagen es selbst, die berühmten Lücken, die müssen geschlossen werden. Das Geld dafür muss irgendwo herkommen. Aber woher? Jetzt gibt es die Tabaksteuer, die soll erhöht werden. Eine Zucker- und Plastikabgabe soll eingeführt werden. Wie weit kommen wir damit?
Ja, nicht weit. Also das deckt vielleicht ein Viertel oder im besten Fall ein Drittel der Summe, um die es geht. Und dann bleiben aber noch 20 Milliarden oder so, die noch nicht klar benannt sind. Ja, möglicherweise kann man über die Tabaksteuer, Alkoholsteuer etwas holen, aber wie viel das sein kann, lässt sich heute noch nicht klar sagen. Das ist jedenfalls nicht so, dass man damit große Sprünge machen kann. Und es gibt in anderen Bereichen auch Fragezeichen. Die Plastiksteuer, die wurde schon in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch versucht und dann wieder fallen gelassen, weil sie sehr komplex in der Einhebung ist. Da stellt sich ja dann auch die Frage, was ist der Nettobeitrag zur Finanzierung, wenn die Erhebung der Steuer teuer ist. Also da ist noch vieles offen. Eines allerdings scheint klar zu sein, dass neue Schulden gemacht werden in einem sehr hohen Ausmaß. 111 Milliarden Euro Netto-Kreditaufnahme im Kernhaushalt, das ist viel. Das ist auch deutlich mehr, als letztes Jahr noch angepeilt wurde. Und auch der Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland geht weiter nach oben, auch in der mittelfristigen Planung. Also ein Haushalt, der Zuversicht gibt, der solide wirkt, der Krisenresilienz signalisiert, ist das nicht.
Herr Felbermayr, wenn Sie über Zuversicht sprechen, über einen Plan, eine Vision, eine Strategie, wie viel davon, alles in allem, hat die schwarz-rote Koalition im Moment anzubieten?
Ja, ich würde sagen, das Bild ist sehr, sehr gemischt, weil die Reform der gesetzlichen Krankenkassen, die sieht ordentlich aus. Ich glaube, da kann man sagen, hat die Regierung geliefert, nach zähem Ringen, aber doch, das ist konkret und fassbar. Im Bereich der öffentlichen Finanzen, des Bundeshaushalts würde ich das nicht sagen. Da sind noch große Fragezeichen da. Klar ist aber, die Verschuldung steigt stark an in den nächsten Jahren. Es könnte sogar ein Defizitverfahren auf die Bundesrepublik Deutschland zukommen. Das wirkt nicht so vertrauensbildend, wie man das in der Krise bräuchte. Das ist nicht ein krisenresilientes Budget, das wir hier jetzt erahnen in Konturen. Es ist ja noch sehr viel unkonkret. Das wäre aber gut, wenn man das sehr schnell der Bevölkerung und auch den Unternehmen Klarheit bieten könnte.
Gabriel Felbermayr, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft und Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt ganz kompakt weitere Nachrichten des Tages mit Jens.
Neben der Gesundheitsreform und dem Haushaltsentwurf stand auf der Tagesordnung des Kabinetts heute auch der Beschluss zur Erhöhung der Renten. Die Bezüge für die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen zum 1. Juli um 4,24% steigen. Die zuständige Arbeitsministerin Baas sagte, in der Erhöhung komme die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck. Grund für die Steigerung sei die Lohnentwicklung. Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen. Sie wirft dem Kasachen vor, einem russischen Geheimdienst Informationen über die deutsche Rüstungsindustrie übermittelt zu haben. Der Mann wurde heute dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Er ist nun in Untersuchungshaft. Bereits seit einem Jahr soll er den russischen Geheimdienst auch über mögliche Sabotageziele in Deutschland informiert haben. Bei einem mutmaßlich antisemitisch motivierten Messerangriff sind in London zwei Menschen verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen, die Polizei stuft die Tat als Terrorakt ein. Die Attacke ereignete sich in einem jüdisch geprägten Stadtviertel. Der Mann habe auf zwei jüdische Passanten eingestochen, so die Polizei. Beide seien in einem stabilen Zustand. Großbritanniens Regierungschef Starmer nannte den Vorfall zutiefst beunruhigend. Zuletzt hatte es bereits mehrere Brandanschläge auf jüdische Orte in London gegeben. Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie die Welt als Ganzes. Zu diesem Schluss kommt der europäische Klimazustandsbericht. Demnach war 2025 eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut Bericht führten in Europa 70% der Flüsse weniger Wasser als sonst. Die Oberflächentemperaturen der Meere waren so hoch wie noch nie. Fast der gesamte Kontinent verzeichnete überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Es gab Hitzewellen mit Spitzen bis zu 50 Grad Celsius.
Zwei Frauen, die den filmreifen Auftritt überaus schätzen. Anna Wintour, eine der einflussreichsten Figuren in der Modebranche, und Meryl Streep, eine der besten Schauspielerinnen Hollywoods, die im Kultfilm Der Teufel trägt Prada wiederum die andere spielt. Ob es Wintour eigentlich gefällt, wie Streep die kalte und herrische Chefredakteurin eines Modemagazins gibt? Also sie scheint es jedenfalls nicht persönlich zu nehmen. 20 Jahre ist der Kinohit mittlerweile alt und beim Dreh zur Fortsetzung hat Wintour selbst am Set vorbeigeschaut. Ja, und jetzt kommt Der Teufel trägt Prada 2 auch in die Kinos. Valerie Krall.
Hallo.
Oh, seht, was TK Maxx angespült hat.
Entschuldigung, wer ist das? Kennst du sie? Kenn ich sie?
Die Fans kennen sie auf jeden Fall. Denn Miranda Priestly und Andy Sachs sind zurück. 20 Jahre sind vergangen, seit Andy Sachs ihren Job beim Modemagazin Runway hinschmiss. Meryl Streep ist als Miranda Priestly immer noch Chefredakteurin und Andy mittlerweile erfolgreiche Journalistin, die als Redakteurin eingestellt wird, um dem Magazin aus einer Krise zu helfen. Ich habe das Skript gelesen und wusste sofort, die sind da an was richtig Großem, Interessanten dran. Die Idee, alle Figuren nach 20 Jahren wiederzutreffen, aber in komplett anderen Umständen, ist faszinierend. Denn die Medienwelt hat sich verändert. Print ist nicht mehr wichtig. Alles dreht sich ums Digitale. Miranda Priestly kämpft mit Shitstorms in sozialen Medien. Bleibt dabei aber wie gewohnt bissig böse.
Wieso nehmen Sie nicht die Bahn, Liebes?
Die Leute sehen sie als herrische Chefin. Aber für mich war sie immer eher jemand, der viel beobachtet hat, der zuhört, um dann strategisch den nächsten Schritt zu planen. Es war unter anderem Meryl Streeps ikonische Darstellung, die den ersten Film zu einem Popkulturphänomen machte.
Ich brauche 10 oder 15 Röcke.
Was für Röcke?
Bitte langweilen Sie jemand anderen mit Ihren Fragen. So,
Emily Blunt als Emily Charlton ist jetzt bei Dior und macht den ehemaligen Kollegen das Leben schwer. Auch im neuen Film reiben die vier Hauptdarsteller sich herrlich aneinander.
Es ist wirklich bemerkenswert. Leitende Redakteurin bei Runway. Du.
Ja.
Es gibt da eine gewisse Sicherheit zwischen uns. Wir haben etwas Tolles zusammen geschaffen und bauen darauf jetzt auf. Es hat höllisch Spaß gemacht.
It was fun as hell. I loved it.
Das merkt man. Der neue Film ist unterhaltsam und kurzweilig und schafft es, den Stil und Witz des ersten Teils beizubehalten. Eine Fortsetzung, auf die sich das Warten gelohnt hat.
Miranda?
Wurde aber auch Zeit.
Dauert nicht mehr lang. Von morgen an zu sehen in den Kinos. Und da wären wir schon, da bleiben wir beim Thema. Absolutes Kino. War das Fußball oder vielleicht doch ein Basketballmatch? Also die Reaktionen auf das 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern gestern in der Champions League, die kommen aus allen Ecken und über alle Kanäle weltweit. Im Fußball spricht man ja manchmal recht schnell von einem Jahrhundertspiel. Das kommt sicher in die engere Auswahl. Christoph Nahr über eine Partie, die auch bei den Bayern noch nachwirkt.
Eine nüchterne Rückkehr nach dem Spektakel. Trainer Vincent Kompany denkt schon über den Plan für das Rückspiel nach. Nur der Sportverstand ist blendender Laune nach dieser Nacht in Paris.
Für mich war es einfach ein grandioses Fußballspielen, wo zwei fantastische Mannschaften, die Fußball spielen wollen, die nach vorne spielen wollen, eben alles in die Waagschale geworfen haben.
Der gestern gesperrte Kompany ist zuversichtlich, dass sein Matchplan aufgeht, als Kane die Bayern in Führung bringt. Aber dann wachen der Gegner und das Stadion auf. Die Pariser zeigen, warum sie die Champions League-Titelverteidiger sind. In wenigen Minuten drehen sie das Spiel in ein 2:1. Ein denkwürdiger Fußballabend, der noch dramatischer wird. Der Ausgleich durch Bayerns Olise und die erneute Führung durch PSG-Star Dembélé. 5 Tore vor der Pause und es geht einfach so weiter. Die Franzosen wähnen sich schon im Finale in Budapest, als sie die Bayern in der zweiten Halbzeit abschießen. 5:2. Aber die Münchner geben nicht auf.
Ich glaube, jeder in der Kabine hat diesen Glauben, hat dieses Gefühl, hat dieses Selbstvertrauen, dass wir zu Hause Paris schlagen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ein 3:0 brauchen zu Hause, sondern wir müssen gewinnen und dann geht es in eine Verlängerung oder wir sind weiter.
Die Münchner zeigen Moral und Leidenschaft. Sie holen den 3-Tore-Rückstand fast auf. Der überragende Luis Diaz nährt mit dem 4:5 die Hoffnung, dass das Champions-League-Finale doch noch mit den Münchnern stattfindet. Auf dem anschließenden Bankett wird die Mannschaft gefeiert für ihre Aufholjagd. In einer Woche beim Rückspiel weiß sie, ob es auch was genutzt hat.
Beim Wetter geht es ja auch um eine Art Aufholjagd. Also die Sonne ist schon da, nur die Temperaturen, die halten sich vielerorts noch zurück. Carsten, ziehen die denn an oder holen die auf?
Die ziehen an und sie holen auf. Ich glaube, es ist auch nicht besonders schwierig, wenn man sich überlegt, dass wir heute Höchsttemperaturen hatten von nur 13 Grad in Dresden und maximal 20 Grad in Köln. Dazwischen spielte sich das meistens ab. Dazu gab es noch einen ziemlich frischen Ostwind. Aber es wird wärmer. Warum? Zunächst mal die Wettersituation. Auch morgen haben wir dieses große Hochdruckgebiet über weiten Teilen Mitteleuropas, auch bei uns in Deutschland. Wir sehen über Frankreich eine deutlich wärmere Luftmasse mit sommerlichen Temperaturen. Und diese Fronten hier, die kommen am späten Samstagabend bei uns im Westen an. Und davor fließt diese sommerlich warme Luft Richtung Deutschland. Der Strömungsfilm zeigt das noch eindrücklicher. Hier sehen wir nämlich, wie die noch recht kalte Luftmasse, grün eingefärbt, sich in den nächsten Tagen nach Osten zurückzieht. Und dann kommt aus Frankreich diese sommerlich warme Luft auch nach Deutschland, zumindest bis zum Samstag, Sonntag. Das letzte Bild ist vom Sonntagabend. Und da sehen wir, was mit dem Westwind es im Westen auch schon wieder etwas kühler werden kann. Aber grundsätzlich geht es mit den Temperaturen jetzt ordentlich nach oben. Der wärmste Tag wird wahrscheinlich verbreitet der Sonntag. Hier am Beispiel von Dresden, da sind 29 Grad möglich. Dann kommt wiederum das wechselhafte Wetter und in der nächsten Woche geht es mit den Temperaturen nach unten. Und damit schauen wir auf den aktuellen Wolkenfilm und das ist eigentlich ganz spannend, weil es keine Wolken gibt. Also das ist der Wetterfilm für die nächsten 24 Stunden. Deshalb haben wir eine große fette Sonne drauf gezeichnet. 14 Stunden, sogar etwas mehr als 14 Stunden sind astronomisch gesehen morgen im Verlauf des Tages für die meisten Menschen in Deutschland möglich. Die Temperaturen, und das ist auch interessant, denn im Osten Deutschlands gibt es in der kommenden Nacht nochmals verbreitet frostige Werte. Im Süden Brandenburgs, in der Niederlausitz bis zu -5 Grad, am Erdboden sogar noch kälter. Im Westen bleibt es hingegen frostfrei. Und tagsüber gibt es morgen nur ein bisschen bisschen mehr. Die Höchsttemperaturen liegen meistens bei 17 bis 22 im Breisgau, bei bis zu 24 Grad. Der große Sprung kommt dann wirklich übermorgen am 1. Mai, also am Freitag, am 1. Mai Feiertag. Erneut sehr viel Sonnenschein bei 23 bis 26 Grad. Und der Samstag dann verbreitet sommerliche Temperaturen. Abends allerdings im Westen erste Schauer und Gewitter.
Carsten, um nochmal beim Fußball zu bleiben, das ist eine Aufholjagd, die sich sehen lassen kann. Vielen Dank.
Das denke ich auch.
Wir sind durch für diesen Mittwoch hier im Ersten. Diskutiert jetzt Sandra Maischberger wieder mit ihren Gästen.
Unter anderem mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann über das erste Jahr der schwarz-roten Bundesregierung.
Uns gibt es morgen wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns sehr freuen. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.